Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, ich sitze heute hier auf dem Gärtnerplatz in München. Es ist schönes Wetter. Wenn hinter uns mal ein Bus vorbeifährt, bitte nicht wundern. Es ist also ein Freiluft-Podcast. Ich habe mir eingeladen, Brigitte Bühlen von der Wir-Stiftung. Wir kennen uns schon viele Jahre und ich habe mir schon lange mal gewünscht, dass wir über Sie als Stifterin mal sprechen. Weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie interessieren sich für Menschen da draußen, die was bewegen wollen. Und die Brigitte Bühlen möchte etwas bewegen, bewegt auch schon sehr viel. Und liebe Frau Bühlen, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ich möchte Sie natürlich einfach mit der ersten Frage direkt fragen. Stifterin, Wir-Stiftung, sagen Sie uns ganz kurz, was machen Sie da? Wie kamen Sie dazu, dass Sie Stifterin geworden sind?
Es war aus der Not geboren. Ich habe meine Mutter eigentlich ein Leben lang begleitet als Tochter. Sie hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten und ich habe mich immer verantwortlich für sie gefühlt. Und zum Schluss, am Ende ihres Lebens, habe ich sie dann noch 20 Jahre durch ihre Demenz begleitet, 7 Jahre zu Hause und 13 Jahre in Heimen. Ich weiß also, was es heißt, einen Menschen zu begleiten, der in der Familie eben auch gesundheitliche Probleme hat, so als pflegende Angehörige. Und ich habe einfach viel, viel erlebt. Und habe mir überlegt, wie funktioniert eigentlich unser System? Wie funktioniert unser Pflegesystem? Welchen Stellenwert hat der Pflegebedürftige? Welchen Stellenwert hat ein Angehöriger, der pflegt, sich kümmert? Und habe festgestellt, da passt vieles nicht zusammen, nach meiner Meinung.
Also der Stellenwert vom Pflegenden ist nicht hoch?
Nein, der ist auch rechtlich überhaupt nicht verankert. Ich habe festgestellt, wir stehen immer noch auf Bismarcks Fundament. Man geht aus, auch im 21. Jahrhundert, von Vater, Mutter, Kind mit Trauschein-Ehen. Vater arbeitet, Mutter ist zu Hause, versorgt die Kinder und pflegt. Das ist die Grundlage der Pflege in Deutschland. Dazu 84% die Pflege, die Sorge, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr von uns, der Zivilgesellschaft, den sogenannten pflegenden Angehörigen, geleistet wird. Unentgeltlich.
Und wenn man sich das überlegt, wahnsinnige Zahlen, oder? Ja. Also die nirgendwo erfasst sind.
Nein, also ich sag halt, wir haben unsere Pflege auf Treibsand gebaut. Professionelle Pflege ist ein Beruf zum Gelderwerb, aber wenn professionell Pflegende abends nach Hause gehen, dann pflegen sie noch einen Angehörigen. Also das eine ist die Berufsebene und das andere ist die Bürgerebene. Und die Berufsebene, die setzen wir gleich mit der Pflege. Das ist ein Synonym praktisch für professionelle Pflege. Das ist aber nicht richtig, denn die Pflege letzten Endes setzt sich zusammen, wie gesagt, zu 84% aus der Angehörigenpflege und der fehlende Teil wird dann durch professionelle Pflege geleistet. Das sind auch Mischformen.
Und dann sind Sie zur Stifterin geworden, um tatsächlich was bewegen zu können und das Gerüst Stiftung hat Ihnen genau diese, wir haben es im Vorgespräch genannt, Freiheitsgrade gegeben, damit Sie richtig was reißen können. Ist das so, wenn ich es übersetze, ist das richtig?
Ja, genau so ist es. Ich habe alle möglichen Vereine schon in meinem Leben gegründet und auch geleitet und bei Vereinen ist es eben so, dass die Mitglieder sind der Souverän des Vereins. Also ich bin als Vorsitzende mehr oder weniger so ein bisschen wie eine Zirkusdirektorin. Ich muss gucken, dass der Zirkus funktioniert und das kostet sehr viel Kraft und Zeit. Und die einzige Organisationsform, die mir als Person die Möglichkeit gibt, quasi das zu verwirklichen, was ich mir vorstelle, ist die Stiftung. Das ist so ein Stück weit autokratisch. Und das klingt jetzt komisch, aber für das, was ich einfach mir einbilde und vorstelle, ja, da gibt es eben keine andere Form. Und dann habe ich eben, als meine Mutter dann gestorben ist, mein Erbe genommen und habe die Wir-Stiftung gegründet, als politisch-operative Stiftung, aber selbstständige Stiftung.
Was heißt jetzt politisch-operativ? Das heißt, Sie fahren nach Berlin, Sie stechen dort in die Blase rein und sensibilisieren für das Thema Pflege?
Ja, naja, also ich habe mir überlegt, wie funktioniert Politik, wie bewegt sich Politik, welchen Stellenwert habe ich als Bürgerin und wie kann ich es schaffen, irgendwie Bewegung in dieses System zu bringen. Und dann habe ich mir gedacht, das klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber so eine Mischung aus Guerillataktik und Marsch durch die Institutionen, so habe ich gedacht, könnte es klappen. Und Guerillataktik, ja, also es ist nicht militärisch gemeint, sondern es ist einfach so, ich habe 10 Jahre lang alle relevanten Kongresse Deutschlands besucht, habe diese teilweise nicht geringen Gebühren bezahlt und habe mich dann bei entsprechenden Themenbereichen, Vorträgen gemeldet. Da heißt es ja immer, wenn Sie eine Frage haben, dann melden Sie sich
mal. So. Ja. Und dann haben Sie sich gemeldet. Was sind dann Fragen, die Sie gestellt haben?
Naja, das sind so disruptive Fragen, die man in dem Zusammenhang nicht stellt. Weil die Leute, die dort in den Räumen und Sälen versammelt sind, die haben ja alle was mit dem System zu tun, sind auch abhängig irgendwie von dem System und verhalten sich auch in den Grenzen des Systems. Ich bin aber ja in der Bürgerfunktion da. Ich habe dann so Fragen gestellt wie, Sie auf dem Podium, also Sie sind absolute Experten im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik. Ein sehr oft von Ihnen allen verwandtes Wort ist wir. Wen meinen Sie mit wir? Meinen Sie wir in Ihrer Funktion als Politiker, als Wirtschaftswissenschaftler, wie auch immer, in welcher Funktion Sie da oben saßen? Oder meinen Sie wir in der Bürgerfunktion? Denn wir sind ja alle eigentlich auch Bürger.
Und die Antwort waren Schweigen?
Die waren sehr gemischt. Also von Ausflippen bis Sie haben wirklich recht. Das sollten wir uns mal fragen. Also die ganze Bandbreite. Also ich fand es sehr interessant. Eine weitere Frage zum Beispiel ist, es wird ja sehr gerne gesagt, wir müssen für diese Menschen da draußen, und da frage ich halt dann Verständnisfrage, also Sie sprechen jetzt nur praktisch für diese Menschen da draußen oder das sind die Menschen da draußen, das sind andere als wir hier drinnen, verstehe ich das richtig? Aber wenn wir, sagen wir mal, jetzt mit einer Aneurysmenblutung vom Stuhl fallen würden, wenn irgendjemand damit vom Stuhl fällt, dann wären wir da noch drinnen oder draußen oder wo gehören wir zu? Oder wenn wir jetzt abends nach Hause gehen, dann sind wir ja auch draußen. Ja. Also gibt es da eine Grenze oder wie ist die definiert?
Okay, und damit fängt man natürlich an, Diskussionen anzuschieben. Wenn wir heute das Thema Pflege diskutieren, über was müssen wir eigentlich reden in Ihren Augen? Also was müsste gemacht werden, damit wir das im Hier und Jetzt und auch im Morgen verankern? Weil das wird ja ein Thema sein, das wird immer mehr Menschen tangieren, bewegen.
Ja, wir müssten anfangen, von den Bedarfen auszudenken.
Also von vorne nach zurück.
Ja, natürlich, was brauchen wir? In Handlungsketten denken. Also wenn ein Mensch, wenn ein Kind, wenn ein junger Mensch, wenn ein Jugendlicher, wenn ein älterer Mensch einen Hilfsbedarf hat oder entwickelt, was brauchen wir dann? Welche Unterstützung brauchen wir? Was haben wir, was brauchen wir? Ist eigentlich ganz einfach. Aber es gibt in Deutschland keine Struktur, die von den Bedarfen her denkt. Unser gesamtes Pflegesystem ist nicht von den Bedarfen her organisiert, sondern von Anbieterinteressen. Ich habe überhaupt nichts gegen Wirtschaft, auch nichts gegen Pflegewirtschaft, aber sie muss den Bedarfen dienen und nicht andersrum. Also wir müssen uns einordnen in das, was angeboten wird. An den Tischen der Politik sitzen nahezu ausnahmslos Interessenvertretungen, die ein wirtschaftliches Interesse haben. Was fehlt, ist der Ausgleich derer, die ihre Bedarfe formulieren. Das fehlt einfach im System und ich versuche das einfach immer und immer und überall in allen Ebenen, die mir zugänglich sind, zu benennen, darüber zu diskutieren. Ja. Und versucht Menschen zu erreichen, Köpfe und Herzen zu erreichen, egal in welcher Ebene die Menschen sind. Aber ich versuche immer Menschen zu erreichen und sage, naja, sie könnten ja auch selber morgen irgendwie einen Hilfsbedarf haben. Und ganz viele sagen mir, ob das Politiker sind, ob das Wirtschaftler sind, ob das Wissenschaftler sind. Die sagen mir, wissen Sie, ich weiß, wie das ist. Ich habe auch meine Mutter, meinen Vater und so. Und er sage ich, wissen Sie, dann wissen wir ja beide eigentlich Bescheid. Wie kriegen wir das denn hin? Wie könnten wir es denn hinkriegen, dass wir da mehr Bedarfsorientierung reinkriegen?
Also ist es ein systemisches Problem, ein Systemthema, über das wir eigentlich diskutieren? Ja. Also wir müssen einen Systemwechsel vornehmen.
Wir müssen zumindest uns darüber unterhalten, wie wir Zukunft haben könnten. Aber ich bin immer positiv. Also ich bin nicht resigniert oder irgendwie negativ, sondern oder will auch gar nicht negativ urteilen über unser System. Es hat sich so entwickelt und wir, die Bürger, haben es auch so zugelassen. Also es gehören immer zwei Seiten dazu. Und aber ich sehe jetzt auch durchaus sehr, sehr erfreuliche und positive Zeichen so an der Wand. Der Deutsche Pflegerat beispielsweise hat jetzt eine Fachkommission Langzeitpflege eingerichtet und hat mich da mit rein berufen oder gewählt. Und das ist etwas, das hat es so noch nicht gegeben. Und das sind so kleine Lichtpunkte am Horizont. Es geht schon, man muss nur, ich glaube, wir müssen wegkommen von dem so polarisieren und immer sagen, die anderen sind alle schlecht und ich weiß, wie es gehen müsste, sondern wir sind alle ein bisschen hilflos. Mhm. Und wir müssen uns eben zusammensetzen und gemeinsam nachdenken, wie wir Veränderungen für uns und unsere Angehörigen erreichen können.
Polarisierung bewegt eine Gesellschaft, aber leider häufig in die falsche Richtung. Ja. Ne? Also muss man echt sagen. Ja. Jetzt sind Sie Stifterin, Sie haben eine Stiftung gegründet. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, die Aufsicht hat mal zu Ihnen gesagt, es ist eine Stiftung, die gibt es eigentlich so kein zweites Mal. Das müssen Sie mir noch mal ein bisschen erklären.
Naja, ich weiß nicht, warum sie das genau gesagt hat, aber es muss irgendwie daran liegen, weil es mir halt wirklich nur um die Sache geht. Und ich, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich sehe halt so, dass meine Eltern, es ist ja das Geld meiner Eltern und ich glaube, die hätten es ganz gut gefunden, wenn ich es dafür, man könnte sagen, rauswerfe, ist es aber nicht, ausgebe, einsetze. Ja. Und ich habe überhaupt keine anderen Interessen. Ich muss nichts werden, ich weiß, was ich bin. Ich muss auch gesellschaftlich damit jetzt nichts darstellen. Mir geht es wirklich nur um die Menschen, weil ich bin aufgewachsen in einem Stadtviertel Münchens, das sehr einfach vielleicht strukturiert war, so in den Augen der Gesellschaft. Und ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke der Gesellschaft, aber meine Eltern hat es eben dahin verschlagen. Mein Vater als Arzt und Geburtshelfer eben in diese Ecke von München. Und jetzt bin ich aufgewachsen in zwei Kulturen. In meiner eigenen, die zu Hause gelebt wurde, aber eben auch in der Kultur meiner Klassenkameraden. Und das war so völlig total unterschiedlich. Wir hatten ein Mädchen zu Hause, wir hatten Parkett und die hatten Stragula und haben Schicht gearbeitet, die Eltern. Aber was ich da gefunden habe, das war sehr viel Herzlichkeit. Und das war jetzt in meiner Familie, das war ein bisschen mehr, naja, Buttenbrock, aber so ein bisschen in die, naja, so ein bisschen in die Richtung. Einfach so, es gab sehr viele Regeln und die einzuhalten waren. Und Emotion war eigentlich was Kinder nicht brauchen. Ne?
Und also da auch so ein bisschen die Wurzel begründet, ja, so dieses Regelbrechen auch mal.
Ja, und wie gesagt, meine Klassenkameraden, da konnte ich kommen, da war niemand zu Hause, und wenn jemand da war und was zum Essen auf dem Tisch stand, dann haben die gesagt, komm, setz dich hin, magst du was und wie geht's dir denn überhaupt? Ich konnte nie irgendjemand mit nach Hause bringen, habe ich irgendwie auch nicht. Und mich hat nie jemand gefragt, wie es mir geht. Und deswegen hängt mein Herz so ein Stück weit einfach an den Menschen, die herzlich waren, die mich so gut behandelt haben. Und ich mag nicht, wenn man Menschen, die sich nicht wehren können, einfach schlecht behandelt, qua Macht. Weil man die Macht hat, dass man sagt, naja, ihr wehrt euch dann schon nicht, ihr wisst ja auch gar nicht, wie es geht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, weiß ich nicht. Aber so, das ist so tief drin eigentlich meine Überzeugung. Und deswegen mache ich das. Und jetzt kann man sagen, war ziemlich dusselig, was kommt denn da rein? Da kommt überhaupt nichts rein, weil für den Stiftungszweck gibt ihnen auch kein Mensch Geld. Pflegende Angehörige, was soll man da Geld dafür geben? Also deswegen finanziere ich halt auch alles selber. Und man kann sagen, jetzt wirft sie das ganze Geld raus, ja.
Nein, das glaube ich aber nicht, weil natürlich, Sie haben ein intrinsisches Anliegen, da ist eine intrinsische Motivation dahinter, und ich glaube, auf einer emotionalen Ebene erreichen Sie mit Ihrer Stiftung sehr viele Menschen, weil Sie das Thema, das Sie dort ansprechen, bei vielen Menschen auch sehen. Also das, und wenn Sie es heute noch nicht sehen, viele Menschen haben natürlich das Thema Pflege vor der Brust, also tangiert sich das emotional, weil Sie jemanden pflegen, der Ihnen sehr, sehr nahe steht, die Mutter, der Vater. Ich glaube schon, dass Sie sehr, sehr viel da erreichen. Und natürlich, letzte Frage, wenn wir über Stiftungen sprechen, über das, wie Stiftungen nach draußen gehen sollen, wie nehmen Sie den Stiftungssektor denn insgesamt wahr? Adressiert er seine Anliegen richtig? Gibt er genug Gas? Ist er sichtbar genug in der Stadtgesellschaft? Wir streiten, glaube ich, rund um den Stiftungsfrühling hier in München immer, sind Stiftungen ausreichend sichtbar in der Stadtgesellschaft? Wissen die Münchnerinnen und Münchner, was ohne Stiftungen in München alles gar nicht mehr geben würde? Gärtnerplatztheater, wir sitzen hier, weiß jetzt nicht genau, aber 60% der Theater, der kulturellen Einrichtungen wird es in München ohne Stiftung gar nicht mehr geben. Ist das so ein bisschen auch das Thema vielleicht für Stiftungen in den nächsten 20, 30 Jahren? Ihr müsst Gas geben, ihr müsst euch nach draußen transportieren?
Wollen Sie eine ehrliche Antwort?
Ja, bitte? Dann ist sie wahrscheinlich nein. Okay.
Also wenn Sie hier die Leute fragen, kein Mensch hat eine Ahnung. Also wie oft werde ich gefragt, also wie gesagt, ich bewege mich in allen Ebenen der Gesellschaft. Also ich bewege mich auf der Wirtshausebene genauso wie im Bundestag oder so.
Wo sind Sie lieber?
Entschuldigung. Du wirst aus Ebene. Ja, weil das sind Menschen. Das sind Menschen, die müssen nicht ihre, wie soll ich sagen, die müssen die Fassade nicht aufrechthalten. Die haben gar keine.
Abgeordneter ist eine Art Fassade, stimmt schon. Ja.
Ist doch klar, da muss ich gucken, da muss auch ich schauen, wie begegne ich. So. Da muss ich viel mehr nachdenken, da muss ich viel mehr beachten. So einfach, wenn ich so einfach mit den Leuten rede, muss ich überhaupt nichts beachten, das ist nur Leben. Ja. Und ganz viele sagen dann, oder stellen, die eine sagt dann zur anderen, ah ja, das ist die Brigitte Bühlen, die hat so einen Verein.
Das ist die mit der Stiftung, gell?
Nein, nichts Stiftung, nix? Die hat so einen Verein. Okay. Weil bis Vereinsebene, das erkennt man. Dass Vereine gibt, das weiß man. Okay. Das ist klar, das ist Verein. Und die hat da so einen Verein, da sage ich immer, ja, genau, das ist, so, ist zwar eine Stiftung, aber es ist wurscht, das ist auch so eine Art Verein. Passt auf gut Bayerisch. Aber das ist tatsächlich, ein Großteil der Bevölkerung weiß überhaupt nicht, was eine Stiftung ist. Also dass man, ich sage dann immer, naja, und dann, wenn die Leute dann fragen, ja, und was ist der Unterschied? Dann sage ich, naja, also bei einem Verein, den kann man halt so gründen und dann ist man halt immer mit ein paar anderen Leuten zusammen. Ne? Das ist das Kapital, sind die Mitglieder im Grunde genommen. Und bei einer Stiftung, da muss man halt einfach sein Geld verschenken an die Allgemeinheit. Da muss man halt sagen, das ist jetzt weg.
Bei Unterschied fällt mir ein Witz ein. Treffen sich zwei, sagt der eine, was ist der Unterschied? Sagt der eine, zwischen, ja, helfen kann ich dir nicht. Liebe Brigitte Bühlen, wir könnten jetzt, glaube ich, hier noch mal eine halbe Stunde länger reden. Gärtner, es nestelt gerade ein Hund zwischen unseren Füßen rum, beziehungsweise war er gerade hier. Ja. Ich danke Ihnen sehr für diese Highlight-Folge unseres Freitags-Podcasts. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wiedersehen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich jetzt da, also überhaupt damit befassen. Denn das ist ja jetzt für Sie auch jetzt nicht die Stiftung, die normale Stiftung. Das ist ja mehr so ein Schnipsel am Rand.
Ja, aber für uns ist Stiftungslandschaft halt nicht nur eine Prototyp-Stiftung nach Schema F, sondern es ist die Vielfalt der Stiftung, die den Sektor letzten Endes ausmacht. Mhm. Sie haben gesagt, es geht letzten Endes, wir müssen nah an Menschen dran sein. Und wenn wir nah an Stiftungen dran sind, dann muss man erkennen, dass das einfach eine sehr vielfältige Landschaft ist. Und deswegen habe ich Sie in den Freitags-Podcast eingeladen.
Ja, vielen Dank.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, unserem Freitags-Podcast. Jeden Freitag, nach Möglichkeit, eine neue Folge Freitags-Podcast. Ahoi MPO. Finden Sie natürlich auf www.stiftungenstärken.de.